Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Ein Schweizer Ofenbauer zieht der Liebe wegen nach Deutschland? Kann das gut gehen? Im Fall von David Muhl uneingeschränkt. Im Meisterkurs in Münster haben wir uns erstmals kennengelernt und später war er tatsächlich einer der Gründe für die Idee dieses Podcasts. David geht seinen eigenen Weg mit frischen Ideen. Seine Öfen wurden bereits dreimal mit der Ofenflamme ausgezeichnet. Regelmäßig hat er in seiner Ausstellung die Zuckerpuppen zu Gast. Und auch darüber hinaus hat er einiges zu sagen. Wir befinden uns auf der Messe in Leipzig und gegenüber von mir sitzt David Muhl, Ofenbaumeister, mehrfacher Gewinner der Ofenflamme. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, hallo zusammen. Ich bin der David Muhl. Ich bin 38 Jahre alt, bin verheiratet und habe 5 Kinder. Bin in der Schweiz aufgewachsen und mit 20 Jahren nach Deutschland gekommen, der Liebe wegen. Meine Frau, okay, die kommt aus Freudenberg. Und ja, seither bin ich da. Ich habe den Beruf des Ofenbauers damals in der Schweiz gelernt. Mhm. Und habe dann hier in Deutschland eine Zeit lang als Ofenbauer gearbeitet. Habe dann hier den Meister gemacht mit einem tollen Meisterschuldozenten. Er sitzt mir gegenüber. Danke dir, Andreas.
Danke dir.
Habe dann die Meisterprüfung, ich glaube 2011 war das, kann sein, oder? 2011 abgeschlossen. Und habe mich dann 2012 selbstständig gemacht mit einem Rührgstudio, wo ich nach wie vor diesen Hersteller bevorzuge und auch andere Hersteller, da kommen wir aber sicherlich gleich noch drauf. Und ja, bin jetzt seit 13 Jahren selbstständig, bin zufrieden, habe viel zu tun und habe ein kleines Team. Wir sind ja 2,5 Mitarbeiter, jetzt sag ich mal 2,5 okay. Mitarbeiter. Oder mit mir sind es 3,5. Ich habe 2 Gesellen, die sind mit mir draußen und eine Bürokraft, die unterstützt mich einmal die Woche. Ja. Wir treffen uns dann immer freitags in meinem Studio und dann ja, macht sie dann schon mal Bestellungen, Angebote schreiben, Buchhaltung und so weiter. Genau.
Aber sonst machst du im Büro das meiste selber?
Auch? Tatsächlich mache ich das meiste selber. Ich plane die Anlagen natürlich. Ich führe Kundengespräche, wobei ich auch dazu sagen muss, dass meine Mitarbeiterin, die ist schon länger in der Ofenbranche tätig. Mhm. Die war vorher in einem anderen Betrieb im Verkauf und die kann auch gewisse Beratungen auch schon machen und da bin ich auch froh drüber. Jedoch, wenn es dann um Geräte geht, die so ein bisschen komplexer sind, dann bin ich natürlich derjenige, der die Kunden berät. Genau.
Schaffst du es dann selber noch auf die Baustelle zu fahren?
Natürlich. Also ich bin leidenschaftlicher Ofenbauer und bei mir ist das Prinzip so, dass ich montags bis Donnerstag meistens mit meinem Mitarbeiter Horst, wir fahren zu zweit, bauen wir einen Kamin oder einen Kachelofen, einen Speicherofen, was auch immer. Ja. Und freitags habe ich dann meinen Bürotag, da bin ich im Studio. Ja. Da mache ich meistens auf Termine, also Spontanbesuche ist eher selten. Ja. Aber wenn die da sind, werde ich die natürlich dann auch beraten.
Ich schmeiß die nicht raus,
natürlich nicht. Und ja, der andere David, der heißt auch David, wir sind zwei Davids, ein Horst, genau, der macht meistens dann auch einen zweiten Kamin, der ist dann eher einfacher und ich mache dann mit dem Horst meistens den komplizierteren, schweren Kamin.
Okay, genau.
Also so ist das aufgeteilt. Ist aber auch nicht jede Woche so. Also in mancher Woche sind wir auch schon mal zu dritt auf der Baustelle. Genau.
Genau. Du hast ja in der Schweiz gelernt, bist ja auch gebürtiger Schweizer.
Genau.
Gibt es Unterschiede zwischen dem Ofenbau in Deutschland und der Schweiz? Oder?
Ja, es gibt schon gewisse Unterschiede. Also ich habe da ein bisschen beide Seiten kennengelernt. Mhm. In der Schweiz ist, glaube ich, das Thema gerade mit Schornsteinfeger nicht so präsent. Dafür gibt es da die Feuerpolizei.
Okay.
Zumindest zu meiner Zeit. Ich weiß nicht an meine Schweizer Kollegen, ob das nach wie vor noch so ist. Und gibt natürlich gewisse Richtlinien, wobei ich muss da ganz schwer jetzt zurückdenken, das ist schon so lange her, eigentlich bin ich ziemlich vertraut mit den deutschen Gesetzen habe die Schweizer Zeit so dahingehend ein bisschen zurückgelassen, was nicht schlimm ist, aber ich habe immer noch gute Connections und ich habe ja auch in meinem Portfolio viele Schweizer Hersteller.
Ja.
Das kommt nicht von ungefähr, ich glaube, das kommt auch gleich noch zur Sprache. Und von daher habe ich so auch ein bisschen die Art des Bauens aus der Schweiz oder da mitgenommen, was ich zumindest da im Großraum Zürich gebaut habe.
Ja.
Viele denken, Schweiz ist eher so ein bisschen konservativ und kachelofenmäßig, aber ich war in einem Raum in der Schweiz unterwegs, wo doch eher der Trend zu diesem minimalistischen, kubistischen geht. Gerade im Raum Zürich ist da schon viel, auch Potenzial natürlich. Und
also schon sehr modern dann auch.
Genau.
So. Ja, okay. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass man immer, zumindest wir im Norden denken, so im Süden ist alles anders und die bauen nur Grundöfen, aber dem ist gar nicht so. Du hast dann, du bist der Liebe wegen nach Deutschland gekommen, aber du hast deine Frau nicht in der Schweiz kennengelernt, oder? Ne, wie war das?
Nein, wir haben uns auf einer Freizeit damals kennengelernt. Da war ich, muss ich überlegen, 15 oder 16. Das war eine christliche Freizeit in der Nähe von Karlsruhe.
Okay.
Und da habe ich sie kennengelernt, aber da hat sich da noch nichts entwickelt.
Okay.
Ne? Und später im Leben, nach meiner Militärszeit, meine Schwester, die hat auch in Siegerland geheiratet.
Okay.
Und die habe ich nach meiner Militärszeit, habe ich Miriam angerufen und gesagt, hier, kann ich dich mal besuchen? Dann bin ich da mit meinem Nissan hochgedüst und habe dann gewusst, dass die Marie, meine jetzige Frau, auch da in der Gegend wohnt.
Okay.
Und dann habe ich sie mal angeschrieben und gesagt, ob wir uns mal treffen wollen.
Ja, ja, ja.
Und dann hat sich das eigentlich so ergeben, dass ich mich dann mehr oder weniger verliebt habe, sie dann später dann auch in mich und sie hat mich dann in der Schweiz besucht, dann haben wir relativ schnell auch uns verlobt und noch im selben Jahr geheiratet.
Okay.
Genau.
Also aber richtig rasant dann.
Richtig, ja. Genau.
Und du bist dann auch ganz schnell nach Deutschland gegangen oder war das dann auch ein größerer Schritt?
Nein, tatsächlich bin ich relativ kurz entschlossen, also erst hatten wir sogar Wohnungen in der Schweiz angeguckt.
Okay.
Erst stand das zur Debatte, dass wir mal in der Schweiz bleiben, weil ich hatte da meine Arbeitsstelle und so weiter. Aber irgendwie haben wir dann entschieden zusammen, dass ich nach Deutschland komme. Ich habe dann auch relativ schnell eine Stelle da oben gefunden im Siegerland. Ja, und bin dann im Zuge der Hochzeit, mehr oder weniger, bin ich hier hochgezogen.
Okay.
Genau.
Was war der Antrieb, dich selbstständig zu machen?
Also da muss ich ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Das fing eigentlich schon in meinen jugendlichen Jahren an. Ich war in der Schulzeit lost und hatte irgendwie keinen Plan, was soll ich machen. Und mein Vater, der war Architekt und der hatte so ein bisschen die Einblicke in handwerkliche Berufe. Und der hat schon immer so gesagt, ja David, also wenn du Interesse hast, irgendwas mit den Händen zu schaffen, dann mach doch ein schönes Handwerk. Und hier Hafner, Schmiedebauer, Ofenbauer, wie es in der Schweiz genannt wird, das ist ein sehr exotischer, kreativer Beruf. Mhm. Ja, und dann kam es dazu, dass ich da ein Praktikum gemacht habe.
Ja.
Da habe ich auch ein Praktikum als Fliesenleger gemacht.
Ich dachte, okay.
Ja, okay, nee. Im Reisebüro war ich auch noch.
Oh.
Und habe ich dann gemerkt, nee, Ofenbauer ist genau das Richtige. Also da habe ich mich direkt angekommen gefühlt. Und so war schon damals der Wunsch entstanden mit 15, dass ich irgendwann mal mich selbstständig mache und wirklich das selber ausleben kann. Die Kreativität freien Lauf lasse und so weiter.
Ja.
Genau. So ist das gekommen.
Ja, ich meine, ist ja schon ein deutlicher Werdegang dann. Aber interessant ja halt letzten Endes auch für die Ausbildung, das Praktikum ist es eigentlich, ne?
Das war ausschlaggebend, tatsächlich, ja.
Ja. Hast du den Schritt mal bereut, dich selbstständig zu machen?
Jeden Tag. Ich sage immer, das ist so eine Hassliebe mit der Selbstständigkeit.
Ja, okay,
kennst du ja,
ja
auch, denke ich mal. Ne? Ja. Nein, im Großen und Ganzen natürlich nicht. Also zum einen liebe ich meinen Beruf und ja, mache den auch mit Leib und Seele. Aber wie jeder Selbstständige, denke ich mal, hat man natürlich mit Problemen und schwierigen Zeiten zu kämpfen. Mhm. Und das geht bei mir halt auch nicht so einfach dran vorbei. Ich habe auch meine schlaflosen Nächte, ich habe auch meine Gedankenspiele, die sich in meinem Kopf abspielen. Und das ist so der negative Aspekt, aber ich sage immer, der positive überwiegt. Ja. Und wenn ich so sage, 98 Kunden sind zufrieden und 2 sind unzufrieden oder vielleicht ist der Prozentsatz auch ein bisschen anders, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist die große Überhand, sind zufriedene Kunden.
Ja, ja, ja.
Und das muss man sich für sich selber, so bin ich der Meinung, immer vor Augen führen.
Ja.
Weil die 2, 3, 5 Kunden, die einem Sorgen machen, die machen einem das Leben schwer.
Ja.
Ich glaube, das geht jedem so.
Du hast immer welche dabei, das lässt sich nicht verhindern.
Und,
ja.
Und man muss sich dann aber irgendwann, in Erinnerung rufen, okay, wir haben auch ganz viele, die happy sind mit ihrem Ofen, die zufrieden sind mit der Beratung und so weiter.
Ja, ja, genau. Hast du ja jetzt gesagt, du hast mittlerweile 5 Kinder, hast mich ja auch überholt, wie bei der Ofenflamme.
Wie viel hast du?
4.
Okay.
Aber ich bin ja schon ein bisschen älter. Aber wie machst du das? Ist das hart manchmal gerade? Ich sag mal, selbstständig heißt ja nicht, dass du nach 40 Stunden zu Hause bist wahrscheinlich in der Regel. Oder kriegst du das irgendwie hin auf der Reihe, dass du da doch auch entsprechend anwesend bist?
Ja, also mit meiner 4-Tage-Woche komme ich schon gut dahin. Nein, Quatsch. Nein, es ist tatsächlich eine Gratwanderung, da ein Gleichgewicht zu finden. Und das gelingt mir natürlich nicht immer.
Ja.
Aber ich finde, es ist wichtig für jeden, dass man das im Bewusstsein hat, dass man, also ich bin kein Workaholic, ich bin einer, der gerne arbeitet und viel arbeitet, ja, aber ich bin nicht einer, der jetzt nur arbeitet und abends um 10 Uhr noch denkt, jetzt muss ich das und dies und jenes. Manchmal ist das auch schon mal so, dann fällt mir noch ein, muss eine Bestellung machen, das kennt jeder.
Ja.
Jedoch muss ich auch ganz klar sagen, man muss auch seine Grenzen definieren, klar sagen, so, jetzt ist mal ein Tag für die Familie, ein Tag Ruhe und dann muss man sich auch die Zeit nehmen und das ist sehr wichtig, gerade wenn man Kinder hat und das ist egal, ob ich jetzt 1 oder 5 Kinder habe, es ist immer ein Mensch, der heranwächst und das erkenne ich jetzt, mein Ältester, der wird 17,
okay.
Der hat mich jetzt in der Größe überholt und meine jüngste Tochter, die ist jetzt 1 geworden im Januar, also das heißt, wir haben eine riesen Spanne dazwischen und dementsprechend ist halt auch sehr interessant zu sehen, wie sich die ganzen entwickeln, wo der Älteste jetzt häufiger im Fitnessstudio unterwegs ist und die Tochter schon ihren ersten Freund hat, ne? Hat man dann eben da noch die Flasche zu geben bei der Kleinen
Wahnsinn, ja.
Und den Mittleren dann im Kindergarten zu jetzt ist auch in die Schule gekommen. Sorry, Maxi.
Vorsicht,
genau.
Das kann Ärger geben.
Genau, und da ein Gleichgewicht zu finden, kennst du ja dann auch mit den 4 Kindern, ist nicht immer einfach, aber ich muss immer dazu sagen, es gibt einem natürlich auch unglaublich viel. Also man kommt nach Hause, man fühlt sich zu Hause. Es ist natürlich immer hoscher, aber das ist auch irgendwo schön. Klar hat man gerne schon mal seine Ruhe und mit einer Flasche Bier auf die Couch, das ist nicht. Oder wenn, dann erst spät abends, aber trotzdem irgendwo so da ein Gleichgewicht zu finden, ist nach wie vor eine Herausforderung, aber auch eine schöne Herausforderung.
Ja, ja. Wenn dein Ältester 17 ist, Nachwuchs für den Ofenbau, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich bin einer, das habe ich so ein bisschen auch von meinem Vater. Mein Vater und mein Großvater, Urgroßvater, die hatten ein Architekturbüro in Zürich. Und mein Vater hat das eigentlich gut gemacht mit seinen Kindern. Er hat uns nie dazu jetzt gedrängt, auch Architektur zu studieren und das Architekturbüro zu übernehmen. Und er hat wirklich darauf geguckt, dass jeder so seinen Beruf findet, wo er auch happy drin ist. Und das habe ich damals habe ich auch vorher schon gesagt, zu schätzen gewusst, ja, und das möchte ich gerne auch meinen Kindern so weitergeben. Und da ist es mir wichtig, dass meine Kinder etwas machen, was ihnen Spaß macht, wo sie auch wirklich längerfristig glücklich sind damit. Und wenn das bei dem einen der Ofenbau ist, ist das in Ordnung. Wobei ich immer sage, ungern den eigenen bei mir in dem Betrieb ausbilden. Dann doch lieber hier vielleicht bei einem Kollegen anklopfen. Zwischenzeitlich ist es natürlich im Ofenbau auch schwieriger geworden, weil ich glaube, ich gehört habe, die Schule ist mittlerweile in Hannover, richtig, nicht mehr in Gelsenkirchen. Das ist ja so semi-cool. Aber ja, ich will niemanden im Weg stehen. Wenn unser Levi zum Beispiel, der Mittlere oder der Älteste, der Aljoscha, sagen, hier, ich habe Interesse, ich finde das cool, was du da machst, dann bin ich der Letzte, der ihm da im Weg steht.
Hast du die denn, sind die denn mit aufgewachsen mit dem Ofenbau in dem Sinne oder hast du die da erst rausgehalten?
Kann man so sagen. Die haben das natürlich schon immer mitgekriegt von meiner Gründung. Davor habe ich ja auch schon als Ofenbauer gearbeitet. Aber ich kann mal sagen, der Mittlere, der ist jetzt 12 und vor 13 Jahren habe ich gegründet. Das heißt, der hat schon das ganze Leben als Selbstständiger mitgekriegt. Die zwei Großen, die haben noch in ganz kleinen Jahren noch mitgekriegt, wie ich da als Geselle oder auf der Meisterschule, ich weiß nicht, da bin ich gewiss auch mal in Münster mit meiner Frau und den zwei damaligen Kindern da aufgetaucht. Und ja, die wissen schon, was ich mache. Und der Aljoscha hat uns auch schon mitgeholfen auf der Baustelle und der Levi auch. Also ja, die sind da schon dran
Sind sie schon
interessiert.
involviert, ja.
Genau.
Du stehst vor allem, in meinen Augen zumindest, für architektonisch sehr aufwendige Kamine häufig, die ja sich oftmals auch unterscheiden von, ich sag mal, von der Standardbauweise. Wo klaust du deine Ideen oder hast du die alle selber oder wie entwickelst du sowas auch mit dem Kunden? Ich meine, du musst ja auch mal den richtigen Kunden dafür finden, letzten Endes, ne?
Genau, ich habe die nicht alle selber. Also ich bin sehr viel auf Plattformen unterwegs wie Instagram, Pinterest, House, Bilderplattformen. Ich gucke viel bei Hersteller und natürlich bei Kollegen. Instagram macht es möglich. Jeder mögliche postet seine besten Dinger und da hole ich mir viele Inspirationen, bin aber trotzdem nicht nur einer, der immer nur kopiert, sondern ich will natürlich auch mein eigenes Schätzchen bauen und bei dem einen oder anderen gelingt mir das auch. Ich sage jetzt mal so, dass ich schon einige tolle Anlagen sicherlich gebaut habe, aber das
Definitiv.
ist nicht der Standard. Bei mir ist es nicht der Standard. Es gibt gewiss in Deutschland, Schweiz, wo auch immer, welche, die vielleicht nur diese Top-Dinger baut. Das bin ich aber nicht. Also ich bin auch einer, der natürlich eine Verantwortung für eine Familie, für Mitarbeiter hat. Also das heißt, ich muss natürlich, ich nenne es jetzt mal salopp gesagt, die Butterbrotkamine und Öfen muss ich genauso bauen. Bin ich aber genauso auch mit Herzblut dabei, weil schlussendlich spielen bei mir verschiedene Faktoren eine Rolle. Nicht nur irgendwie schicke Kamine zu bauen, sondern auch der Kontakt zum Endkunden. Meine Frau schimpft mich da schon mal immer, dass ich da sehr persönlich immer unterwegs bin. Irgendwie kann ich davon auch nicht richtig ablassen. Das stimmt zum einen. Zum anderen ist das aber auch genau verkaufsausschlaggebend, dass die Leute mich halt dadurch eben auch ja, sympathisch finden und bei mir dann eben schlussendlich auch kaufen. Und das freut mich natürlich. Also es hat das eine hat mit dem anderen eben, hängt auch irgendwo zusammen. Und schlussendlich hole ich mir die Inspiration aus dem Netz, ich hole es mir bei anderen Ofenbauer, ich will aber mein eigenes Ding auch da mit reinbringen. Bin da auch schon mal, ja, manchmal auch ein bisschen in der Grauzone unterwegs, was den Brandschutz angeht und so. Ihr kennt meine Bilder. Aber schlussendlich will ich nichts bauen, wo ich nachts nicht schlafen kann, wo ich Angst haben muss, dass da irgendwie, also ich achte da schon sehr genau drauf, dass das alles Hand und Fuß hat. Spreche das natürlich auch mit den örtlichen Schornsteinfegern ab, zu denen ich im ganz Großen und Ganzen ein sehr gutes Verhältnis habe.
Ja, ich sag mal, wenn man mit denen ordentlich umgeht, dann ist das, also mir fällt immer einer ein, aber der ist bei mir selber im Bezirk zuständig, alle anderen, mit denen komme ich sehr gut aus. Und wenn man halt die vorher ins Boot nimmt, ich glaube, die meisten sind da mittlerweile auch sehr zugänglich. Das ist nicht mehr so, wie sie mal die schwarzen Götter waren. Muss mal vorsichtig. Ich glaube, die haben den Dienstleistungsgedanken erkannt. Ja, aber ich habe jetzt von dem, was ich von dir kenne, hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass du eher wirklich so nur in dem gehobenen, teuren Bereich unterwegs bist.
Nein, also ich habe mir ganz klar auch zum Credo gesetzt, das war ja, wenn eine alte Oma bei mir anruft und sagt, Herr Mohl, ich habe einen Kachelofen von 1980, der müsste unbedingt mal gereinigt werden. Dann bin ich der Letzte, der sagt, tut mir leid, für das bin ich nicht zuständig. Ich gehe da hin, mache mir genauso die Hände schmutzig wie mein anderer Mitarbeiter, der David, und wie der andere Mitarbeiter, der Horst. Also mir ist es wichtig, da eine ganz flache Hierarchie zu haben und auch in einer gewissen, echten Demut dem Endkunden gegenüberzutreten. Und ich bin, und das will ich mir auch tunlichst beibehalten, ich will gerne am Boden bleiben und nicht abgehoben werden. Auch nicht mit meinen Projekten. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich in die dollsten Häuser komme, aber das ist nicht alles. Und ich finde, wenn ich bei einer, ich nehme nochmal das Beispiel mit der alten Oma, da reinkomme und die stellt mir eine Schale Plätzchen auf den Tisch und, und bietet mir einen Kaffee an, gehe ich mit der Frau genauso herzlich um wie mit einem Multimillionär, wo ich eine Anlage für 20.000 Euro oder so baue. Ja. Ne? Also das will ich immer. Ich will, wir sind eine Menschheitsfamilie und man muss auf Augenhöhe miteinander umgehen, und das ist mir das Wichtigste dabei.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich habe oftmals das Gefühl, dass die Leute, die ich will nicht sagen, sich das abgespart haben, aber für die das was richtig Besonderes ist, das auch irgendwie viel mehr wertschätzen als der Millionär, für den ist das ein von vielen Projekten, und der kommt dann vielleicht hinter unseren Bauleiter und hat da noch was zu meckern und da noch was zu meckern, wo die, ich sag mal, ja, die günstigeren Anlagen eigentlich mit viel mehr Wohlwollen aufgenommen werden. Und wenn man dann auch noch ein Feuer machen darf und die Leute das Strahlen in den Augen haben, dann ist das ja auch eine gewisse Befriedigung, die man da erfährt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das auch, wobei da kenne ich durchaus auch Millionäre, reiche Leute, die ganz herzlich sind, die auch voller Begeisterung sind und uns auch, also es gibt immer beides. Viele stecken dann Schublade, schwierigsten Kunden sind Lehrer oder Anwälte oder was auch immer. Ne? Ich denke immer, es gibt von jeder Berufsgruppe auch irgendwo schwierige Fälle, aber auch ganz nette Fälle. Ja. Und von daher will ich das nicht so verallgemeinern, was jetzt schwierig ist. Aber du hast schon recht, es ist natürlich schon schwieriger, mit solventen Kunden umzugehen, als jetzt mit den einfacheren Leuten. Aber genau, breit gefächert.
Ja, aber du hast dann schon, also du hast ja wirklich dich selbstständig gemacht, du hast ja jetzt nicht irgendwie auf irgendwas anderem aufgebaut, dann diese Kunden zu bekommen, die dann halt auch bereit sind, entsprechendes Geld auszugeben und dir in deiner Planung vertrauen und sagen, jo, das finde ich toll. Wie bist du da vorgegangen? Oder du hast dich, ich sag mal ganz platt, einfach nur selbstständig gemacht, du hast ja nicht gesagt, jetzt kommt mal alle, sondern bist ja wahrscheinlich dann auch irgendwie drauf zugegangen, oder?
Ja, also das hat eigentlich verschiedene Aspekte, wie ich das Ganze angegangen bin. Ich habe dadurch, dass es immer eine Leidenschaft war und man das wirklich dem Gegenüber vermittelt, das ist natürlich der wichtigste Punkt. Ja. Wenn man keinen Bock auf seinen Job hat, dann kommt man auch nicht gut. Genau. Jedoch ist es in der Anfangszeit, ich habe mir Mühe gegeben bei meinem Businessplan. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie finanziere ich das Ganze. Ich habe mir ein hübsches Ladenlokal gesucht, was aber auch preislich im Rahmen war von der Miete. Und habe versucht, da wirklich ein eigenes Flair reinzubringen, so dass die Leute eben nicht reinkommen und sagen, boah, das kann ich mir nicht leisten, sondern dass sie sich wohlfühlen. Und ich glaube, du sprichst mich am Schluss auch mal auf unser kleines Café an, da will ich jetzt gar nichts vorwegnehmen, aber das hat auch eine gewisse, das hat auch damit, da knöpfe ich dann gleich nochmal vielleicht an, damit zu tun. Also ich versuche halt wirklich, dass die breite Bevölkerung bei mir reinzuholen und eben nicht nur diese und diese Kunden, sondern ich versuche wirklich breit aufgestellt zu sein. Und das ist mir in den letzten 13 Jahren ganz gut gelungen, dieser Mix. Und ich glaube auch, dass gerade bei den reichen Leuten, dass denen das auch sympathisch ist, wenn sie merken, okay, da ist einer, der ist authentisch, der hat sicherlich was auf dem Kasten, aber ist eben nicht, was weiß ich, in Sphären abgehoben. Ich glaube, das macht viel aus. Ja. Ne? Aber das ist jetzt meine Strategie. Ich habe dann am Anfang mit meinem Laden Habe ich mit meiner Frau zusammen, haben wir den hübsch gemacht. Wir haben den schön designt, finde ich. Und das hat die Leute schon mal aufmerksam gemacht. Und dann kam natürlich die eine oder andere Anfrage über einen Architekten. Dann hat man mal damit ein Projekt gemacht. Dann kam da ein weiteres Projekt mit dem Architekten und so weiter. Also so ist das eigentlich über die Jahre gewachsen. Aber ich kann niemals sagen, dass ich jetzt die ersten 2, 3 Jahre jetzt, dass das so immer so gebrummt hat wie jetzt. Also das ist stetig gewachsen. Und ich glaube, jeder, der sich auch mal selbstständig machen will, der muss sich dessen bewusst sein, das ist ein Prozess, der braucht Zeit, man braucht Geduld dafür. Es gibt auch saure Gurkenzeiten, wo dann eben es schon mal ja nicht ganz so rosig aussieht oder wo man eben mit Problemen konfrontiert wird. Und das muss man sich halt alles so ja zu Gemüte führen und irgendwo dann auch wissen, dass es auch wieder bessere Zeiten gibt, wenn es dann schon mal schlecht ist und so weiter. Genau.
Du hast mehrfach die Ofenflamme gewonnen. Und ja, es gibt ja von Rüegg, habe ich ja gesehen, auch ein Fotowettbewerb, bist auch ausgezeichnet worden. Gibt es ein Rezept dafür oder ist das, ich sag mal, ja, wie gehst du da vor oder wie wählst du die Öfen aus, mit denen du dich dann bewirbst oder?
Also, ich habe 2015 war die erste Ofenflamme, die auch von euch organisierte erste Ofenflamme. Und das habe ich eben in der Roten, glaube ich, habe ich das gelesen. Und habe damals, da war ich 3 Jahre selbstständig, glaube ich. Oder 4, ich weiß nicht. Also noch relativ frisch. Und das fand ich einfach eine coole Idee, weil ich kenne das natürlich aus der Architektur, die ganzen Wettbewerbe und so. Und ich bin immer so ein bisschen einer, der sich gerne bettelt, auch mit anderen. Da bin ich einfach der Typ für. Und dann zu der Zeit habe ich mit einem Innenarchitekt ein ganz, ganz großartiges Projekt gemacht und habe gedacht, oh, der könnte Potenzial haben. Ne? Der ist was Besonderes und so weiter. Und ich habe tatsächlich bei der ersten Ofenflamme nur das eine Bild zugeschickt. Ne? Und es war halt tatsächlich eine Punktlandung.
Krass.
Ja, und dann ja, wurde ich dann angeschrieben, ja, Herr Mohl, Sie haben die Ofenflamme gewonnen und von, glaube ich, 240 Einreichungen und so war das. Und da war ich natürlich total stolz,
Ja,
gebe
gut,
ich
das
offen
war.
und ehrlich zu. Und war dann, das war auf der ISH, die Preisverleihung. War dann da auch mit, ich glaube, 4 anderen dann oder 3 anderen, ich weiß nicht mehr. Und habe dann da die erste Ofenflamme 2015 abgestaubt. Ja, und dann habe ich natürlich ja, Feuer gefangen. Und habe gesagt, ja, okay, die nächsten Jahre bin ich auch wieder dabei. Dann hat es dann 2017 und 19 nicht geklappt. Ich glaube, irgendwann bin ich nochmal in die Selektion gekommen. Aber 2021 durfte ich dann meine zweite Ofenflamme gewinnen und mit einem Projekt, einem Herzensprojekt, wo ich bis heute sage, das war so mein Highlight in den 13 Jahren, was ich gebaut habe, was mir persönlich am besten gefällt, nach wie vor. Und ja, das Folge oder der Folgewettbewerb dann darauf tatsächlich das Triple gewonnen. Und ja, das hat mich dann erstaunt. Ich gedacht, wow, toll. Und ja, dann bin ich doch Berlin zur Preisverleihung. Und ja, deshalb, ja, kann man das schon sagen, ist das so ein bisschen mein Ding, diese Wettbewerbsgeschichten, auch bei Rüegg dann der Foto Award. Und ja, ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei sein. Dieses Jahr hat es nicht gereicht. Aber du bist in die Selektion gekommen.
Ja, auch. Mal wieder.
Gratulation.
Danke dir.
Genau.
Hast du das auch werbetechnisch nutzen können oder hast du davon was gemerkt, dass du die Flamme gewonnen hast?
Auf jeden Fall. Also, das wurde dann regional auch schon mal in der Zeitung darüber berichtet. Das war aber jetzt weniger so der Fall. Ich glaube, man hat in unserer kleinen Branche gewinnt man dadurch auch gewisse Aufmerksamkeit, denke ich mal. Jeder zweite Ofenbauer hat ja die gelbe, die rote oder ist in irgendeinem Verband, Innung, was weiß ich. Und von daher glaube ich schon, dass das die Runden gemacht hat und dass man dahingehend schon mal eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Und ich finde es halt schön an unserer Gemeinschaft, dass wir wirklich ja miteinander spielen und wirklich jetzt nicht gegeneinander und uns, sondern wir sind eine kleine Branche. Es ist relativ familiär, wenn man das mal so sagen darf. Und das schätze ich halt daran. Und ja, klar, wenn die Ofenflammen als, wie sagt man, Pokale da im Studio stehen, dann kann man die schon immer ganz stolz präsentieren. Das ist natürlich bei den Kunden, kommt das dann gut auch an. Ich habe das bei mir auf der Webseite natürlich deklariert und wenn die dann auf meine Webseite gehen und sehen, okay, der hat schon dann, dann googeln sie mal, okay, das ist ein internationaler Designpreis und das macht dann schon Eindruck. Ja.
Ja, du bist ja Schweizer und ich habe dann auf deiner Homepage geguckt und du machst ja viel mit Schweizer Herstellern. Ja. Ja, kommt das daher oder?
Genau, kommt nicht von ungefähr. Ich habe tatsächlich, das war ganz am Anfang auch natürlich eine Marketingstrategie, dass man so diese gelebte Swissness nach außen trägt. Man spricht ja immer gerne von Schweizer Qualität, Schweizer Uhren, Schokolade und so weiter, wie also die Deutschen halt weltweit so, Made in Germany ist ein Label, so ist es hier schon auch so ein bisschen Made in Switzerland, auch hier Rolex-Uhren und keine Ahnung was, so, und das habe ich mir ein bisschen zunutze gemacht, das gebe ich offen und ehrlich zu, stehe ich auch zu und daher habe ich Schweizer Hersteller ausgesucht, jedoch muss ich auch ganz klar sagen, dass das natürlich meine Hersteller sind, seit ich 15 bin. Ja. Von meiner Lehrzeit bin ich schon als Lehrling zu der Firma Rüegg gefahren, habe schon mit Attica damals zu tun gehabt und mit Tonwerk Lausen. Mhm. Was ich aktuell natürlich im Programm auch habe, ist Harry Lenders.
Okay.
Das habe ich seit 3 Jahren. Ich mache nicht die große Stückzahl, gebe ich offen und ehrlich zu, weil ich mehrheitlich im individuellen Bereich tätig bin. Jedoch sind das stylische Öfen. Es ist eine coole Manufaktur. Mhm. Die Belegschaft da ist cool drauf und ja, hat Plan von der Materie. Von daher glaube ich, mit meinen 4-5 Hersteller bin ich sehr gut aufgestellt und habe da halt eben auch immer einen direkten Draht zu und das ist mir sehr wichtig.
Okay, aber im Prinzip hast du es jetzt ja auch ein bisschen mit der Schweizer Geschichte, aber weil du auch davon überzeugt bist.
Auf jeden Fall, klar.
Also schon entsprechende Produkte sind. Ja, du hast es schon angesprochen, ihr habt ein Café Zuckerpuppen, heißt das?
Genau.
erklär mal, wie ist sowas zustande gekommen oder was macht ihr da?
Ja, tatsächlich ist in meinem Businessplan, den ich vor 14 Jahren geschrieben habe, das als eine Idee aufgekommen.
Hast du das schon drin gehabt?
Da habe ich schon drin gehabt, dass man das eventuell mit einer Art Café mal in Verbindung bringen könnte. Mhm. Das kommt aber daher, weil ich in eine Familie geheiratet habe, die unfassbar viel und gerne backt. Und zwar die dollsten Torten. Also die Cousine meiner Frau, die ist so da federführend, die Sophie heißt die, die backt leidenschaftlich gerne Torten. Die macht auch Hochzeitstorten in allen Größen und die sehen nicht nur gut aus, die schmecken auch richtig. Ne? Also man sieht es auch so ein bisschen. Ne?
Harmlos, genau. Hör auf. Ey.
Auf jeden Fall haben sich dann meine Schwägerin, die Caroline und die Sophie zusammengetan und wir haben uns erstmal zu dritt, natürlich auch mit meiner Frau, haben wir überlegt, was könnten wir machen? Und da habe ich gesagt, ja, wir haben doch eine Location, die ist zwar klein, aber trotzdem ist das doch eine nette Idee, wenn wir doch einmal im Monat eine, wie soll ich sagen, Verbindung schaffen. Das war eben ein Café in unser Ofenstudio machen. Ja. Ihr backt die Torten, wir stellen ein paar Tische auf. Wir haben uns das relativ einfach vorgestellt. Das war's auch und ist es bis heute auch noch. Also es steckt einiges dahinter. Man musste natürlich das Gesundheitsamt kommen lassen. Man musste mit dem Finanzamt die beiden dann anstellen als 400-Euro-Kräfte. 550-Euro-Kräfte. Wie auch immer. Das hat dann schon so einen kleinen Rattenschwanz hinter sich gezogen. Man musste Mobiliar kaufen und so weiter.
Okay.
Aber wir machen das, glaube ich, jetzt seit 7 oder 8 Jahren.
Okay.
Jeden ersten Sonntag im Monat darf also jeder gerne kommen.
Ja, egal welche Jahreszeit.
Egal welche Jahreszeit. Es kann sein, im Sommer setzen wir dann mal einen Monat oder so aus, wegen Sommerferien. Aber sonst sind wir eigentlich durchgängig immer am ersten Sonntag im Monat da vor Ort zwischen 13 und 18 Uhr.
Mhm.
Und dann werden halt so zwischen 11 und 14 Torten präsentiert.
Okay.
Und ja, jeder kann sich da hinsetzen, kann in Ruhe ein Käffchen trinken. Im Winter haben wir dann die Öfen angeschmissen und im Sommer haben wir dann einen kleinen Außenbereich, wo wir dann auch nochmal ein bisschen draußen bewirten können. Ja, und so ist die Idee entstanden und es profitieren eigentlich alle davon. Die zwei Zuckerpuppen können ihrer Leidenschaft nachgehen. Ja. Und für mich ist es tatsächlich eine kleine Marketingstrategie. Mhm. Also ich habe nicht selten gehabt, dass wirklich Kunden bei mir sitzen und sagen, ja, wir waren vor 4 Jahren mal bei Ihnen im Café und haben wir gesehen, das ist ja auch ein Ofenstudio.
Ja.
Und dann haben wir schon gedacht, ja, wenn es dann mal so weit ist, dann kommen wir da vielleicht, kaufen wir da den Ofen.
Ja.
Also das ist nicht selten vorgekommen. Von daher hat sich das dann dadurch auch gelohnt.
Coole Idee. Hast du das Mobiliar dann immer da drin stehen oder stellst du das wirklich nur, wenn dann die Veranstaltung ist sozusagen?
Das ist der große Kraftakt von dem Mann, den beiden Zuckerpuppen und von mir. Wir bauen also immer die Tische auf und bauen sie am selben Abend dann noch wieder ab.
Okay.
Mittlerweile sind wir da geübt drin, haben wir das in einem halben Stündchen oder ein Stündchen durch.
Ja.
Aber es ist schon immer ein Kraftakt, weil ich will ganz bewusst, dass mein Studio nicht nur als Café da steht, sondern es soll wirklich schon Ofenstudio bleiben.
Ja, ja.
Aber eben einmal im Monat darf es dann die Ehre kriegen.
Ja, geil. Ja, wie gesagt, ich war im Internet unterwegs, hab dann gesehen, also du hast ja unglaublich viele positive Bewertungen. 142 Stück, 5 Sterne. Gehst du da aktiv vor? Oder also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die alle von sich aus hingehen und sagen, ich bewerte dich mal, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Wie kriegst du das hin?
Ja, tatsächlich habe ich schon früh erkannt, dass das ungemein wichtig ist, dass das auch eine Eigendynamik sich entwickeln kann im positiven und negativen Sinn. Und ich habe mich für den positiven Weg entschieden. Okay. 2017 habe ich das erste Mal das so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, wo ich auch bei Kollegen gesehen habe, die sind dann bei irgendwie 3,5. Mhm. Und dann sehe ich dann aber, es sind 2, 3 Bewertungen. Dann denke ich mir, ja, scheiße, ne? Da kommst du erstmal bei Google, gibst du das ein und siehst du, so eine schlechte Bewertung, klickst du weg. Und da habe ich gedacht, nee, das muss ich anders machen. Dann sprichst du doch mal deine Kunden an. Ne? Ja. Wenn sie dich schon so auch loben und sagen, oh, Herr Muhl, tolle Kamin gebaut, dann dürfen sie mir das zumindest, wenn sie mögen, auch in dieser Form zurückgeben. Und eigentlich bin ich da ziemlich konsequent und sage da mehr oder weniger meinen Kunden, ich würde mich sehr freuen, wenn sie mich auf Google bewerten würden. Wenn sie mir eine Rezension schreiben würden und oder in der E-Mail als PS würde mich freuen, eine Google-Rezension, Lachsmiley und so weiter. Ja, also ein bisschen locker, so dass es eben kein Zwang ist und es gibt auch keinen Bonus bei mir. Also es gibt jetzt nicht irgendwie eine Feuerzange dafür gratis oder so. Das kann man machen, aber ich mache das nicht, sondern es soll wirklich aus freien Stücken von den Kunden entschieden werden.
Ja.
Und wenn die sagen, doch, wir sind jetzt so happy damit und wir möchten gerne dem Herrn Muhl da was zurückgeben, dann machen die das und ich freue mich da ungemein drüber. Also immer wenn ich dann sehe per Mail, es ist eine neue Rezension, dann geht in mir ein Herz auf und dann sage ich, okay, cool.
Ja. Wahnsinn, also ich war beeindruckt. Ich gucke ja immer, wenn ich dann so Podcasts mache, vor allem rein und ich weiß halt auch, wie aufwendig das ist, aber da musst du wirklich echt sehr konsequent sein. Du hast uns ja vorhin erzählt, dass die zweite Ofenflamme so dein Projekt war. Magst du erzählen, was das genau war?
Ja, also diese Ofenflamme, die habe ich auf meinem LKW ganz groß drauf. Ich habe mir auch so ein Bilderbuch gemacht, was bei mir ausliegt, so in A2.
Ja.
Mit so schön, da ist das auf der Titelseite und es ist natürlich bei Instagram vorne mit dabei und so weiter. Es ist ein Kamin, der ist sehr puristisch, sehr modern, in einer Treppe. Das ist eine große Betonwand. Wir haben das mit Stahllamellen verkleidet. Es ist ein dreiseitiger Kamin.
Ja.
Und der passt halt einfach meines Erachtens wunderbar in dieses Raumkonzept rein. Er sieht, was ihn besonders macht, er sieht wirklich von jeder Perspektive anders aus. Wenn ich von der Küche gucke, sehe ich eigentlich nur den Schlitz in der Betonwand. Ich sehe vom Stahl gar nichts.
Okay.
Wenn ich vom Eingangsbereich trifft der Stahl auf den Beton mit diesem Ausschnitt. Wenn ich ins Wohnzimmer gehe oder ins Esszimmer, dann sehe ich diese brachiale Stahlgeschichte, die ich da in Lamellen von der Decke runtergehängt habe. Also ich habe da mal auch eine Besonderheit geschaffen. Ich habe den Kamin nicht von unten aufgebaut, sondern von der oben, von der Decke. Ich habe angefangen mit der obersten Lamelle und habe das mit Gewindestangen und Muttern konnte ich diese Lamellen perfekt einjustieren, dass ich da wirklich auch überall das Spaltmaß habe. Okay. Und der Kunde, der wollte erst die Spaltmaß zuhaben von innen, habe ich gesagt, nein, Tommy, Das Spaltmaß bleibt offen. Okay. Da habe ich ein Machtwort gesprochen und das war auch eine super Entscheidung. Also es schafft so eine gewisse Leichtigkeit und das ist so mein Herzensprojekt. Wobei ich muss mittlerweile sagen, ich habe so meine 3, 4, 5 Favoriten, wo ich sage, okay, cool. Habe jetzt auch letztes Jahr nochmal ein ganz tolles, schwebendes gebaut. Ja, aber das ist schon derjenige, wo ich sage, okay, das ist Sache.
Genau. Okay. Bildest du aus?
Ganz dünnes Eis.
Okay.
Nein, also es ist so, dass ich tatsächlich einen Lehrling hatte, den habe ich auch zu Ende ausgebildet. Der hat 2015 angefangen und war 2018 fertig. Mhm. Ich habe da leider einen schwierigen Fall gehabt.
Okay.
Ich will nicht zu sehr darauf eingehen. Er ist eigentlich ein guter Junge gewesen, der sicherlich auch in seiner Kindheit Probleme hatte und so weiter. Und ich habe damals versucht, ihm eine Chance zu geben und habe das auch gemacht, habe das bis zu Ende umgesetzt, wobei ich ich wurde dann ja nicht depressiv, aber mir ging es selber schlecht,
okay,
teilweise jeden Morgen, weil es einfach ein absolutes No-Go war, mit dem zu arbeiten.
Okay.
Wir waren ein ganz kleiner Betrieb. Ja. Ganz klein heißt er und ich.
Okay.
Und wenn ich jeden Tag dann mit ihm zusammenarbeiten musste, war das für ihn und auch für mich eine große Belastung, weil wir einfach total überhaupt nicht zusammenpassen. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe zwar, denke ich mal, viele Talente, aber ein Talent habe ich mit Sicherheit nicht. Ich bin kein guter Chef. Ich brauche Mitarbeiter, mit denen ich auf Augenhöhe arbeiten kann. Ich habe vorher von einer flachen Hierarchie gesprochen. Das heißt, ich mache genauso den Putzeimer sauber, wie das der Horst und der David macht. Und mache genauso die Kernbohrung wie die anderen beiden. Also ich bin einer, der nicht gut delegieren kann. Das ist ein Manko von mir und das braucht man aber als Ausbilder, ganz klar. Und es sei denn, man hat natürlich einen super Stift, einen super Lehrling, der wirklich da auch mitdenkt und so weiter. Aber du hast schon viele ausgebildet und ich denke, da gab es auch gute dabei, gab es aber sicherlich auch welche dabei, die vielleicht nicht so gut waren. Und ich habe einfach nicht die Kraft, gebe ich offen und ehrlich zu, da noch mich intensiv mit zu beschäftigen, gerade wenn du so, ich nenne es jetzt mal, ein Problemfall am Bein hast, das macht mich eher fertig. Und ich hätte viel früher die Notbremse ziehen müssen, sozusagen in der Probezeit. Und der Zug war damals abgefahren und ich habe mich wirklich gequält. Und hat mich ein bisschen gebrandmarkt. Ich will aber nicht sagen, dass ich nie mehr ausbilde. Also es kann durchaus sein, wenn ich vielleicht mal 45, 50 bin, wo ich dann sowieso auch mich aus dem operativen Geschäft ein bisschen mehr zurückziehen muss, dass es durchaus nochmal in Frage kommt, dass ich den einen oder anderen Azubi kriege. Aber ich habe viel gelernt aus meinen Fehlern und ich werde sicherlich dann im Auswahlverfahren deutlich genauer hinschauen und sicherlich auch die Probezeit wirklich auch dafür nutzen, zu sehen, passt er ins Unternehmen, macht er sein Ding oder wird es eine Nullnummer.
Also ich möchte in einem widersprechen. Ich finde, dass das nicht ein schlechter Chef ist, weil ich muss nicht immer derjenige sein, der da oben steht und meint, alles von oben vorgeben zu möchten. Ich möchte eigentlich auch mündige Mitarbeiter haben. Mhm. So, und ich finde das, also ist mal auch meine persönliche Meinung. Ich hab das in meiner Lehrzeit empfunden, meine erste Lehre war im Büro und es wurde dir alles vorgegeben. Also im Prinzip konntest du gar nichts selbst machen und das fand ich eigentlich schon grauenhaft und das ging nicht nur mir so, sondern auch den schon fertig Ausgelernten und deswegen finde ich, dass man selbst, also als Arbeitskraft möchte man ja auch eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit haben und eine Befugnis. Mhm. Und wenn dann ein Chef da sitzt und dir genau sagt, wie du die Kelle zu halten hast und da ist zu viel Wasser im Eimer oder keine Ahnung, also irgendwie so ein bisschen Selbstständigkeit gehört für mich auch dazu und deswegen finde ich, dass ein Chef auch laufen lassen können muss. Das funktioniert leider nicht bei jedem Mitarbeiter. Das habe ich auch lernen müssen. Das ist tatsächlich so. Und bei den Azubis kann ich eigentlich genau das Gleiche sagen. Ich war zwischenzeitlich auch sehr frustriert. Allerdings bei mir war es eher noch, wir haben halt auch im Büro ausgebildet. Im Moment haben wir dort auch keinen Auszubildenden. Wir haben es mal wieder probiert. Mittlerweile bin ich dann so konsequent und das bestätigt eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Mittlerweile kann man immer ankreuzen, 4 Monate Probezeit. Und nach 3,5 Monaten, wenn ich das Gefühl habe, ja, vielleicht kriegen wir ihn, dann lasse ich es. Weil vielleicht heißt eigentlich, du wirst dich die nächsten Jahre quälen. Und dafür sind wir meisten, zumindest bei mir ist es auch, wir sind ja alles Kleinbetriebe und man arbeitet genau, wie du das gesagt hast, eigentlich miteinander. Und wenn du da jemanden hast, der dir ja was nicht passt, das muss ja nicht sein, dass der andere schlimm ist, schlecht ist, sondern vielleicht ist da einfach nicht meine passende Art dazu, dann muss man da eigentlich auf die Konsequenz ziehen. Und das ist in dem Moment leider so, aber besser, ja, es hat ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, ne?
Genau.
Ja, also von daher, ich glaube nicht, dass das einen schlechten Chef auszeichnet.
Okay.
Genau. Bevorzugst, also du baust ja alles letzten Endes. Und ja, ich habe jetzt gedacht, Schweizer baut natürlich eigentlich Grundöfen. Gibt es eine bestimmte Ofenart, die du selber bevorzugst?
Es ist eine schwierige Frage, weil jeder Kunde ist anders und ich versuche, das Beste beim Kunden an den Mann zu bringen. Ja. Das ist eigentlich das, was ich will. Also ich will jetzt nicht einem Kunden, der mit einem total kubistischen Hausgrundriss dahin kommt, dem ums Verrecken jetzt einen Grundofen oder einen Kachelofen oder was auch immer aufs Auge zu drücken, wenn ich im Vorfeld schon sehe oder die Frau zücht dann ihr Handy und sagt mir bei Pinterest so und so, stelle ich mir vor, dann sage ich, also, das ist alles scheiße. Ich versuche in jedem Kundengespräch auf die Kunden individuell einzugehen. Und meine Leidenschaft ist natürlich, wie jeder Ofenbauer das irgendwo auch hat, der Grundofen, wo man dann wirklich auch mit Zügen arbeiten kann, das macht unser Handwerk aus. Nichtsdestotrotz, vielleicht werden mich jetzt auch viele hassen, aber ich mache gerne Designkamine.
Ja.
Ich arbeite gerne mit verschiedenen Materialien.
Sieht man.
Und das unglaublich gerne mit Metall. Ich schweiß auch selber. Ich plane die Laserteile selber, dann lasse ich die lasern und dann werden die geschweißt. Das wird alles von mir gemacht. Ne? Mhm. Oder von meinem Mitarbeiter, der kann das auch gut, der kann auch gut schweißen. Mit Kacheln arbeite ich natürlich gerne. Mit Naturstein arbeite ich gerne. Ich verputze aber auch gerne. Ich bin einer der vielleicht wenigen Ofenbauer, der die Anlagen auch selber sehr gut filigran spachteln kann. Also ich kenne von vielen meiner Kollegen, nicht alle, die, das macht ein Maler. Das macht ein Maler und ich bin kein Putzer und so weiter. Ich versuche aber wirklich von A bis Z das alles durch deshalb kann ich noch nicht mal sagen, es muss jetzt unbedingt, sondern ich will individuell. Ich kann dir eher die Frage so beantworten, es gibt Leute, ganz selten, die kommen und die wollen so eine Art 100-Wasserofen.
Mhm.
So geschwungene Formen mit so Kacheln und ich finde das zwar interessant und es ist auch ein Stil, da bin ich aber dann, da sage ich, okay, das ziehe ich mir nicht an, das mache ich nicht.
Ja, ja.
Weil es einfach nicht mein Stil ist.
Mhm.
Ne? Also ich muss nicht alles machen.
Ja, ne?
Und ich habe auch einige Sachen versucht, die sind auch teilweise nicht ganz geglückt. Ich habe auch im Outdoor-Bereich schon die einen oder anderen Pizzaöfen gemacht und einfach gemerkt, okay, wir sind nicht auf Sardinien, wir sind im Siegerland. Hier schneit es, hier regnet es, hier friert es. Ja. Ich habe da unglaubliche Probleme dann mit Putzen, die abplatzen und was weiß ich. Ich habe da bis teilweise heute noch keine Lösung. Also wenn da draußen einer ist, der da die Lösung hat, bitte anrufen. Deshalb muss ich auch da ganz klar sagen, ich will da einen Weg finden, wo ich auch zum einen etwas Beständiges bauen kann, was Hand und Fuß hat. Ich habe mich mittlerweile auch gut mit Gas angefreundet. Ich arbeite seit ungefähr 7, 8 Jahren, mache ich Gaskamine und habe da wirklich auch schon schöne Schätzchen gebaut. Kenne mich dahingehend auch mit der Technik so einigermaßen gut aus und wenn nicht, dann rufe ich da auch im Werk an und kriege da auch geholfen. Bioethanol bin ich noch neu, ich gucke jetzt auch hier auf der Messe so ein bisschen vermehrt da drauf, weil es einfach interessant ist, dass es halt ohne Schornstein geht. Attica hat da jetzt ein paar schöne Modelle auch rausgebracht und so weiter. Aber mein Herz ist beim Holz.
Okay, genau. Bin ich bei dir. Was hast du selber für einen Ofen?
4 Holzöfen.
4? Okay.
Naja, also wir haben 3 Etagen, wir haben ein großes Haus.
Ja.
In der unteren Etage, da war früher eine Einliegerwohnung, da hat früher meine Schwägerin drin gewohnt, die eine Zuckerpuppe. und jetzt wohnt mein ältester Sohn da drin.
Okay.
Und da steht jetzt noch ein Kaminofen drin, ganz klassisch. In meinem Wohnzimmer habe ich einen dreiseitigen Kamin.
Okay.
Und in meinem Obergeschoss, in dem großzügigen Flur, habe ich einen Kleinspeicherofen von Thonberg Lausen, den T1.
Ja, ja.
Das war damals mein Lieblingsofen und ich finde ihn heute auch noch klasse. Gibt ja, ja mittlerweile den T2, auch schön gelungen. Naja, und der vierte Ofen ist im Garten, das ist mein Pizzaofen.
Ah, okay.
Genau.
Ja, klasse.
Natürlich von Hand gemauert, alles Schamotte, Kuppel und so weiter. Und der nächste Termin für Pizza machen steht in 3 Tagen. Ist aber auch sehr stressig.
Okay, ja, das kenne ich. Ja, das macht Spaß, aber muss auch mal vorbereitet werden.
Ja, ja, genau. Ja.
Gibt es ein Lied, dass du mit dem Ofenbau verbindest?
Ja, die Frage habe ich gelesen und habe mir den Kopf darüber zerbrochen. Und witzigerweise habe ich da gestern kurz mit dem Robert drüber gesprochen.
Okay.
Und ich habe ihm gesagt, Robert, ich muss dir die Anekdote erzählen. Da hat er gesagt, genau so erzählst du es beim Podcast.
Okay.
Ich habe dann ChatGPT gefragt. Und er hat mir ein paar Lieder rausgespuckt.
Okay.
Zu denen hatte ich überhaupt keinen Bezug. Deshalb ist meine Antwort tatsächlich an der Stelle nein. Ich
okay.
habe keine. Sorry.
Alles gut, ja. Ist in Ordnung.
Genau.
Wie siehst du die Ofenbau-Zukunft?
Ach, ich bin guter Dinge. Also ich bin eigentlich ein positiver Mensch und denke mir, das Feuer hat über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer überlebt und es soll auch weiterhin da sein. Ich bin kein Fan davon, mir von irgendwelchen Leuten, Politiker, Regierungen Angst zu machen. Ich bin ein Mensch, der immer noch Lösungen sucht und ich glaube schon, dass es natürlich eine Wandlung gibt in unserer Branche, wie es in jeder Branche eine Wandlung gibt. Aber ich denke immer, das wird einfach von der Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor noch als ein wohltuender Charakter angesehen, als ein Ambienteschaffer, etwas für die Seele.
Ja, 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 ja.
Und wenn etwas für die Seele da ist, wir sind ja alles so auch ein bisschen Genießer, dann tut man sich da schwer, sowas sich auch verbieten zu lassen.
Ja.
Und das ist meine Hoffnung, dass es weitergeht, zumal ja jetzt leider auch schon mal unbeständige Zeiten sind, wo viel in der Diskussion steht mit Luftwärmepumpe, mit Gas. Wir haben jetzt vor kurzem den ganz großen Blackout, wie man sich es eigentlich nicht vorstellen hätte können, in Spanien und Portugal gesehen, was passiert. Ja, und dann kommen die Leute schwer nach dem Motto Back to the Roots, halt wieder zu Holzöfen, weil ist eine Quelle, da gehe ich blöd gesagt in den Wald, hole mir ein paar Stecken und Stäbe und schmeiß die in den Ofen rein und habe dann warm. So, so einfach das klingt, so krass wurde uns das die letzten Jahre vor die Augen geführt, wo dann plötzlich alle Angst hatten, ja, wo kriegen wir denn unser Gas her, als Beispiel. Ne?
Ja, ja,
ja. Ja, und von daher, ich bin guter Dinge und habe die Hoffnung, dass ich es bis zu meiner Rente noch schaffe.
Okay. Außer der Rente, für dich selber, deine Zukunft, hast du da noch irgendwelche Ziele, die du dir jetzt so vor Augen hast oder die vierte Ofenflamme?
Auf jeden Fall. genau, also da bleibe ich am Ball. Genau, du auch, oder?
Doch, das lässt dein nicht los.
ja, also ich habe so gelernt, mit meinen Kindern jetzt auch so ein bisschen die Augen auf die Kinder zu setzen. Ich sehe, wie die größer werden und älter werden und habe da natürlich auch irgendwo so die Perspektiven auf meine Kinder. Mhm. Ich wünsche mir natürlich mal eine Zeit, wo ich wirklich mal mit meiner Frau alleine mal reisen kann. Wir hatten diese Zeit nicht. Wir haben geheiratet und wir haben dann direkt unseren Ältesten, den Aljoscha, gekriegt.
Ja, ja.
Und von daher hatten wir nie diese Zeit, wo wir mal zu zweit was machen könnten. Und ich erhoffe mir, dass ich dann mal, wenn ich so in den 50er bin, da auch wirklich so ein bisschen auch diese Zweisamkeit haben kann. Und ja, in meinem selbstständigen Dasein wünsche ich mir, dass ich ein bisschen mehr zur Ruhe komme,
okay.
Weil es einfach sehr stressig ist. Ich glaube, das geht jedem so. Wem es nicht so geht, der soll mir bitte ein Geheimrezept dazu schicken. In dieser Zeit der Digitalisierung, wo wir auch mit KI konfrontiert werden, mit dieser Schnelllebigkeit, wo die Information ad hoc immer da sein müssen,
ja.
wo der Kunde immer hinterher und ich musste heute am Telefon mir noch von einer Kundin sagen lassen, sie sind schwieriger zu erreichen wie der Papst.
Ja, ja, ja,
ich habe gesagt, gut, der Papst ist jetzt gar nicht mehr zu erreichen, ja, aber das jetzt am Rande. Ne? Aber ich sag mal so, das sind die Hürden dieser Zeit, die sind für meine Kinder und meine Enkelkinder irgendwann mal dann auch. Ich glaube, es wird immer schwieriger, was das angeht, diese Geschwindigkeit. Und da eine Entschleunigung reinzubringen, das wäre ein Wunsch, das wäre wünschenswert. Ja, bisher habe ich es noch nicht geschafft, aber schauen wir mal. Wie geht's dir?
Ja, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, also man wird irgendwann ruhiger, das ist so. Man, ich glaube, das ist halt auch, klar, man macht sich selbstständig und dann hast du natürlich auch vielleicht noch mehr Ängste, dass irgendwas nicht funktioniert und man möchte auch nicht auf einen Auftrag verzichten oder sowas und da wird man tatsächlich gelassener. Mhm. Ich glaube, das ist das, was vielleicht das Altern, ich fühle mich jetzt auch nicht so alt, aber doch so ein bisschen auszeichnet, dass man dann so ein bisschen, da weißt du was, das habe ich vor 10 Jahren auch schon mal gehört. Wir hatten auch, also das, was wir jetzt haben, dass der Markt ein bisschen ruhiger wird, das habe ich 2007 schon mal miterlebt. Da ist der Markt um 40% eingebrochen. Wir haben es auch überlebt. Mhm. Ich habe jetzt, der erscheint morgen, einen Podcast mit meinem 76-jährigen Schwiegervater aufgenommen, der seit 50 Jahren im Ofenbau selbstständig ist. Mhm. Und der hat eigentlich fast genau das Gleiche erzählt. Das ist also witzigerweise, wie sie ihn als jungen Ofenbauer ja auch nicht so richtig anerkannt haben am Anfang und seine Kollegen auch nicht und wie sie sich durchbeißen mussten und irgendwie kam mir das alles bekannt vor. Das habe ich dann eigentlich gedacht, so, das ist uns nicht anders gegangen, auch wenn es halt 40 Jahre später war und von daher, ja, man muss ein bisschen Gelassenheit irgendwann haben und sagen, pass was, das gönne ich mir und da kommst du auch hin, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, du bist auf einem guten Wege.
Okay.
Ich danke dir für ein tolles Gespräch.
Danke auch.
Und ja, wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg, auch die nächste Ofenflamme und ja, ich freue mich, dich wiederzutreffen.
Auf jeden Fall, Dankeschön, Andreas. Ja,
gerne. Ciao. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Begegnung. Vielen Dank, David, für das tolle Gespräch. Ein Ofenbauer mit eigenen Ideen, die er aber auch gerne weitergibt. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und noch viele Ofenflammen. Wenn ihr bis jetzt am Ball geblieben seid, dann sollte euch auch das Gespräch gefallen haben. Und ihr solltet liken, teilen, kommentieren und so weiter. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.